Kollektiv. Love is on air. Das Magazin rund um Sex, Liebe und Aufklärung.
Hier auf CT das Radio.
Und damit einen wunderschönen Abend zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Remda Hahn und ich freue mich auf die kommende Stunde mit euch. Mit mir im Studio steht Marilena Bach, die euch um halb mit den Nachrichten aus der Sexwelt versorgt. Hallo Marilena.
Hallo Remda.
Eigentlich wollte ich euch heute vor allem schöne Beiträge ankündigen, das mache ich auch noch, versprochen. Aber es gibt gerade ein aktuelles Thema an der Ruhr-Uni, das wir unbedingt ansprechen müssen. In den letzten Wochen, da hat es vermehrt Angriffe gegeben auf das GA-Gebäude und auch die queerfeministische Bibliothek Liesel unter anderem. Ja, und da müssen wir natürlich was dazu sagen. Archivbestände sind zerstört worden, Pride-Flaggen verbrannt, unglaublich. Und auch rechte Symbole wurden an Türen geschmiert. Wir geben dem Thema heute in der Sendung noch etwas mehr Raum, aber schon mal vorab. Wir waren heute bei der Versammlung mit dem Rektorat VGA. Es war bunt, es war solidarisch und natürlich stehen auch wir von Fiktiv hinter den Betroffenen. Intoleranz an der RUB darf nicht toleriert werden. Aber ich habe euch auch schöne Beiträge versprochen und freuen dürft ihr euch da auf 100 Jahre Mrs. Dalloway. Unsere Fiktivreporterin Jette Heyer erzählt uns gleich live im Studio von einem packenden Roman. Und natürlich schauen wir auch auf die aktuell laufende Frauenfußball-EM in der Schweiz. Schön, dass ihr dabei seid.
Satter als du, das sagst nicht du, das sagt mir dein Gesicht. Und ich habe es wirklich lange versucht, aber Maria, nein, sie mag mich nicht. Maria mag nur Kaviar, Maria mag nur Kaviar. Keiner kann ihr widerstehen, das hat die Stadt noch nie gesehen. Maria mag nur Kaviar, Maria mag nur Kaviar. Deine Hülle ist sehr schick, doch in der Hülle beliebt und jeder kennt dich. In dein Portemonnaie ist es unendlich. Du verletzt die anderen mit Absicht. Und warum? Weil du dafür gemacht bist. Dein Labenz, die Sitze sind bequem. Es geht nicht um die Fahrt von A nach B. Dass du niemals teilst, ist unausweichlich. Selbst das letzte Bändchen machst du heimlich. Niemand anderes ist satter als du. Das sagst nicht du, das sagt mir dein Gesicht. Und ich hab es wirklich lange versucht, aber Maria, nein, sie mag mich nicht. Maria mag nur Kaviar, Maria mag nur Kaviar. Keiner kann ihr widerstehen, das hat die Stadt noch nie gesehen. Maria mag nur Kaviar, Maria mag nur Kaviar. Deine Hülle ist sehr schick, doch in der Hülle drin ist nichts, da ist es ganz, ganz leer.
Overthinking kennt ihr vielleicht auch, machen viele Menschen jeden Tag in allen möglichen Situationen und auch sie hat es getan, obwohl sie unzählige feministische und queere Figuren geschaffen hat. Virginia Woolf. Mit Orlando hat sie sogar über einen Mann geschrieben, der im Laufe des gleichnamigen Romans sein Geschlecht wechselt. Dieses Jahr feiert aber eine ihrer weiblichen Figuren Jubiläum. CT-Reporterin Maike Ahrens nimmt euch mit in das England von vor 100 Jahren.
Sex History.
Jetzt kommen die Literaturfans auf ihre Kosten. Dieses Jahr wird einer der bekanntesten feministischen Romane 100 Jahre alt. Welcher? Vielleicht kommt ihr selbst drauf, wenn ihr ein paar Zeilen daraus hört.
Sie würde die Party geben. Sie würde den Menschen zeigen, wie sie wirklich waren. Niemand wusste, wenn man sie traf, wer jemand wirklich war. Sie sah sie an, lächelte, machte eine Bemerkung. Und das war alles. Aber die Wahrheit war etwas anderes. Das Leben war geheimnisvoll. Es war nicht nur eine Abfolge von kleinen Gesprächen.
Virginia Woolf-Fans werden es wohl erkannt haben. Es geht um den Roman Miss Dalloway, der im Jahre 1925 veröffentlicht wurde und vor allem damals einiges an Gesprächsstoff geliefert hat. Die Geschichte spielt sich an nur einem Tag ab. Der ist aber extrem erlebnisreich. Vor allem für Clarissa, die Hauptfigur des Romans. Clarissa Dalloway ist eine wohlhabende Frau aus der Oberschicht. Sie ist 51 Jahre alt, also ist ihr Leben schon ziemlich gefestigt. Reicher Mann, jugendliche Tochter und keine Geldnöte. Das hört sich ja jetzt eigentlich erstmal recht schön an. Aber hat sie wirklich alles richtig gemacht? Bei einem Spaziergang durch die Stadt wird Clarissa zum Overthinker. Sie will eigentlich nur Blumen für eine Party am Abend holen, denkt aber über alles nach. Liebe, das Leben, das Altern, ihren Ex und eine alte Affäre. Und ob sie die richtige Wahl im Leben getroffen hat. Vor allem ihre rebellische Jugendfreundin Sally Seaton geht ihr dabei nicht mehr aus dem Kopf. Kein Wunder, schließlich hatte sie mit ihr den besten Kuss ihres ganzen Lebens. Ein Skandal der 20er Jahre. War sie einfach nur bei Curious oder hätte hier vielleicht auch mehr entstehen können? Zeitgleich irgendwo in London. Septimus, ein traumatisierter Kriegsheimkehrer, kämpft mit Halluzinationen, schlechtem Ärzterat und einer ordentlichen Portion Weltschmerz. Im Laufe des Tages springt der Roman, wie bei einer literarischen Reality-Show, von Kopf zu Kopf. Dabei fehlen nur noch die Bauchbinden. Alle sind mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt. Und alle philosophieren dabei über Vergangenheit, Tod und was es denn nun später zum Essen geben soll. Am Ende gibt's die Party. Die Gäste kommen. Manche zu spät, man kennt es ja. Aber manche haben auch ordentliche Neuigkeiten im Gepäck. Clarissa erfährt, dass Septimus sich das Leben genommen hat. Und auf seltsame Art und Weise findet sie das ziemlich bewundernswert. Ein Tag, der sich für die Protagonistin wie ein Jahr angefühlt haben muss. Virginia Woolf beweist mit diesem Roman, dass eine gute Geschichte gar keine dramatischen Wendungen oder großartige Liebesgeschichten braucht. Clarissas Gedanken und Erinnerungen reichen völlig aus, um die LeserInnen zu fesseln. Woolf hat sich für ihre RomanheldInnen übrigens tatsächlich etwas von sich selbst inspirieren lassen. Mit Septimus hat sie eine Figur gefunden, in der sich viele ihrer eigenen psychischen Krankheiten wiederfinden lassen. Sie hat sich oft zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und ihrem Wunsch nach innerer Freiheit zerrissen gefühlt. Ihr wunschloses Bilderbuchleben zeigt eben langsam seine Schattenseiten. Nach außen hat sie versucht, die funktionierende Gastgeberin zu spielen. Innerlich spielen sich ihre großen Geschichten ab. Die Grenze von Clarissa zur Virginia verschwimmt öfter. Diese innere Zerrissenheit kannten damals nicht nur Frauen, aber als Autorin hatte es Woolf im männerdominierten Literaturbetrieb zusätzlich schwer. Zu ihrer eigentlichen Liebe zu Frauen konnte sie damals noch nicht stehen. Und trotzdem schafft sie es noch heute, das Gay-Icon der Literaturszene zu sein. Nach 100 Jahren ist das definitiv sehr beeindruckend. Virginia Woolf hat mit Miss Dalloway damals etwas Neues gewagt. Sie hat eine Frauenfigur geschaffen, die nicht dem Klischee der Hausfrau entspricht. Clarissa wirkt nicht einmal immer sympathisch. Die Affäre mit Sally ist so subtil in den Plot eingearbeitet, dass die Zensur nicht eingreifen konnte. Wahrscheinlich haben die meisten gedacht, sie seien beste Freundinnen oder sowas. Auch die Darstellung von psychischen Krankheiten wie posttraumatischen Belastungsstörungen war völlig neu. Männer, die aus dem Krieg wiedergekommen sind, sollten schließlich glücklich sein, dass sie ihrem Vaterland dienen konnten. Traumata ausgeschlossen. Heutzutage ist Miss Dalloway angesagter denn je. Im Englisch-LK gilt er als Pflichtlektüre und ist Vorreiter der akademischen Literatur über weibliches Begehren, gesellschaftliche Zwänge und Identität. Und auch der innere Monologstil dominiert die Gegenwartsliteratur. Wer zum Beispiel Sally Rooneys Gespräche mit Freunden oder On Earth We're Briefly Gorgeous von Ocean Vuong mag, der liest hier sozusagen die Erfinderin dieser Stimmen. 100 Jahre Miss Dalloway. Ein Roman, der zeigt, manchmal passiert das Wichtigste nicht draußen, sondern da, wo niemand hinschaut. Im Kopf.
Mrs. Dalloway feiert Geburtstag. Grund genug, sie nochmal zu lesen. Mit knapp 140 Seiten ist das übrigens eine durchaus machbare Lektüre für den Sommerurlaub, finde ich. Und wenn ihr den Roman lest, dann erfahrt ihr außerdem, woher Miley Cyrus die Idee für den Titel dieses Songs geklaut hat.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Things you don't understand. I can take myself dancing.
wanna fight. Started to cry, but then remembered
Miley Cyrus und Mrs. Dalloway können sich beide selber Blumen kaufen. Ihr hört Fiktiv um 20.12 Uhr. Schön, dass ihr da seid.
Die Story.
Ja, und heute, da haben wir noch eine Buchempfehlung für euch dabei. Es geht um folgenden Roman. Bright Young Women heißt der, von Jessica Noll. Und der Roman, der beschreibt die Taten von Ted Bundy. Mal aus einem anderen Blickwinkel, als der vielleicht sonst in der Dokumentation und so bisher betrachtet wurde. Heute bei mir Jette Heyer, die sich mit dem Buch beschäftigt hat und uns erzählt, was das Besondere daran ist. Hallo Jette.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Viele kennen den Fall rund um Ted Bundy vielleicht gar nicht, deshalb eine kurze Einordnung ins Thema. Ted Bundy war ein US-amerikanischer Serienmörder und Sexualstraftäter, der zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 junge Frauen in mehreren US-Bundesstaaten getötet hat. In dem Roman wird ein brutaler Angriff auf verschiedene junge Frauen in einem Studentenwohnheim der Florida State University thematisiert, bei dem zwei Frauen sterben, darunter die beste Freundin der Hauptfigur. Die Story selbst ist jedoch als fiktive Geschichte erzählt. Jessica Noll erwähnt den Namen des Mörders nie und alle anderen Figuren haben abgeänderte Namen und auch andere Charakterzüge.
Ja, der Titel Bright Young Women, habe ich ja gerade schon gesagt, klingt gar nicht so danach, dass Ted Bundy selbst so eine prominente Rolle spielt, sondern dass eher so die Opfer in den Blick genommen werden. Liege ich da richtig?
Ja, das ist eben das Schöne an dem Buch. Die Hauptfigur ist Pamela Schumacher. Sie ist die Präsidentin des Studentenwohnheims und trägt damit eine große Verantwortung für die Mädchen, die dort leben. Wir erleben mit ihr, wie sie den Mord an ihrer besten Freundin miterlebt, wie sie danach für die getöteten jungen Frauen kämpft, indem sie versucht, gegen die Justiz und Polizei sich zu wehren, um den wahren Mörder dann zu finden. Denn die Polizei hat zunächst jemand anderen im Auge und schenkt den Aussagen von Pamela wenig Bedeutung, auch von den anderen Mädchen.
Ich spreche von Arbeit, weil Trauer wirklich harte Arbeit ist. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Trauer ist wie eine Spüle voll mit dreckigem Geschirr oder ein Berg Schmutzwäsche. Trauer ist eine Aufgabe und eine beschwerliche noch dazu.
Außerdem bekommen wir auch einen Eindruck von der Figur Ruth. Sie ist eines der Todesopfer von Ted Bundy. Ruth ist eine junge Frau, die versucht, sich von ihrer Mutter zu lösen und zu befreien, weil diese ihr Leben kontrolliert. Sie schafft es, ihr eigenes Leben zu führen, verliebt sich und kommt endlich im Leben an, bis sie Ted Bundy zum Opfer fällt. Ihre Geschichte wird in Zeitsprüngen bis zu ihrem Tod erzählt. Die Perspektive wechselt dabei zwischen Pamela und Ruth hin und her, weil diese nicht gleichzeitig erfolgt ist.
Ja, wir haben gerade schon über die mutigen jungen Frauen gesprochen, die versuchen, mit den schrecklichen Bildern der Tat klarzukommen. Aber du hast mir schon erzählt, es bleibt ja nicht bei dieser einen Last. Es kommt auch noch der Druck der Presse dazu.
Ja, genau. Die Presse belagert nämlich die Mädchen, um Informationen über den Fall zu bekommen. Leider geht es dabei aber nicht um die Wahrheit, sondern um das, was am meisten Reichweite generiert. Die Medien konzentrieren sich auf den vermeintlichen Charme und das Aussehen des Täters, anstatt die Grausamkeit seiner Taten und das Leid der Opfer zu betonen.
Und was ist mit denen da draußen? Ich zeige in die Richtung der vorderen Fenster, wo die Presse nicht nur den Haupteingang, sondern inzwischen auch die Seitentür belagerte und sich auf uns gestürzt hatte. Die Illusion, sie würden sanft mit uns umgehen, war in dem Moment zerschlagen worden.
Der Täter wird also, wie in vielen Fällen, sehe ich hier romantisiert dargestellt. Da muss ich denken an O.J. Simpson, der hat ja auch seine Frau umgebracht. Und trotzdem ist er unverständlicherweise für viele einfach das absolute American-Football-Idol geblieben. Der Roman scheint dann ja also doch einen starken Kontrast zu anderen Berichterstattungen zu zeigen.
In der Fernsehdokumentation, beispielsweise auf Netflix, wird auch nur er thematisiert. Er wird oft als intelligenter Täter dargestellt und in ein positives Licht gerückt. Dabei wird gerne außer Acht gelassen, dass er mindestens 30 Frauen getötet hat.
In diesem Moment begriff ich es. Das war es, was er wollte. Es noch einmal erleben. Es gab keine Falltür unter mir, jedenfalls keine, die der Angeklagte öffnen konnte. Er hatte mich herbestellt, um die blutrünstigen Details aus meinem Gedächtnis zu picken. Ich konnte nicht glauben, dass irgendjemand ihn als intelligent beschreiben oder ihn überhaupt ernst nehmen konnte. Seine Darbietung war so durchschaubar, sein Charakter vollkommen leer, dass es eine Beleidigung für das Gericht war.
Der Kontrast des Buches zu anderen Medienberichterstattungen besteht darin, dass die Autorin den Frauen eine Stimme gibt. Sie schafft ein Gefühl für die Opfer und die Angehörigen von ihr seid nicht alleine, sie verharmlost nichts, dass Ted Bundy viele Menschen umgebracht hat.
Was würdest du denn sagen, wie war das Lesen für dich? Ist da was Bestimmtes in dir vorgegangen?
Also ich muss sagen, das Buch hat mich emotional schon sehr aufgewühlt, aber auch zum Nachdenken gebracht. Vor allem über den Umgang in unserer Gesellschaft mit weiblichen Stimmen und über die Art, wie wahre Verbrechen dargestellt werden. Dass es oft passiert, dass es zugunsten der Täter ausfällt, nicht weil sie keine Bestrafung erhalten, das tun sie ja meist schon, aber über die Art und Weise, wie die Medien darüber berichten und Gefühle von Menschen nicht beachten, das hat mich schon sehr erschüttert. Deshalb finde ich die Perspektive aus dem Buch erträglich, natürlich nicht schön, aber sie versucht nicht zu verharmlosen, sondern erzählt die Wahrheit.
Danke, Jette, dass du uns einen Roman vorgestellt hast, der nicht nur sehr spannend ist, sondern auch wichtige Fragen zur Gerechtigkeit, medialer Aufmerksamkeit und weiblichem Empowerment aufwirft.
Sehr gerne. Ciao.
Jetzt ist der Moment, um gemeinsam Flagge zu zeigen. Mit diesen Worten hat das Rektorat der Ruhr-Universität vor ein paar Tagen eine Versammlung für Vielfalt und Demokratie angekündigt. Heute um 12 Uhr war es dann soweit. Viele, viele Menschen haben sich vor dem Gebäude GA versammelt, um die Ansprache sich anzuhören. Und unsere CT-Reporterin Ann-Kathrin Isenberg, die war auch vor Ort und berichtet davon, wie die Veranstaltung war und wieso die Stimmung vor Ort war.
Seit Beginn des Jahres ist es an der Ruhr-Universität immer wieder zu rechtsextremistischen Vorfällen gekommen. Beim Einbruch ins queer-feministische Archiv Liesel wurden Datenträger zerstört. Bei den Büros der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsbeauftragten hinterließ man rechtsextremistische Schmierereien. Ende Juni wird nachts eine Pride-Flagge aus dem Gebäude GA entwendet und auf dem Campus verbrannt. Die Message ist klar: Die TäterInnen greifen die Diversität am Campus aktiv an. Am Montag folgt die Ankündigung des Rektorats. Eine Versammlung für Vielfalt und Diversität. Mit diesen Worten richtet der Rektor der Ruhr-Universität Bochum, Martin Paul, sich an die Menschen, die vor GA versammelt sind. Dem Gebäude, in dem sich die angegriffenen Einrichtungen befinden.
Es sind ja vor allem die, die anders anscheinend anders denken, anders aussehen, anders glauben, anders fühlen, die als eine Gruppe gesehen wird von diesen Menschen, die man leicht attackieren kann. Wir glauben, dass das aber ein Angriff auf uns alle ist. Denn die Community, die Gemeinschaft der Ruhr-Universität auf diesem Campus muss zusammenstehen. Denn der Angriff gilt uns allen. Es ist offensichtlich, dass Rechtsextreme natürlich Universitäten, freie Rede, akademische Freiheit, freies Denken angreifen, weil sie glauben, dass das vor allem eine Gruppe ist, die auch ihre Machenschaften offenlegt. Und wir werden deswegen heute beginnen, auch uns dagegen zu wehren.
Dutzende Studierende und Mitarbeitende der Universität haben sich vor dem Gebäude versammelt, viele mit Pride-Flaggen und Plakaten. Auch das Publikum ließ es sich nicht nehmen, laut zu werden. Siamo tutti antifascisti, übersetzt, wir sind alle antifaschistisch, stimmten sie während der Rede von Prorektorin Isolde Kahle an. Sie verurteilt die Angriffe und betont, dass die Universität gegen diese vorgehen wird.
Wir verurteilen aufs Schärfste die Angriffe auf das queerfeministische Archiv, auf die Büros der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsbeauftragten. Wir verurteilen aufs Schärfste die rechtsradikalen Schmierereien und das Verbrennen der Pride-Flagge hier, direkt da, wo sie stehen. Das ist ungeheuerlich und ein aggressiver Akt auf uns alle.
Polizei und Staatsschutz ermitteln bereits und arbeiten eng mit der Universität zusammen. Details dazu wolle man bisher aber nicht teilen. Es bestehe die Gefahr, dass die Ermittlungen beeinträchtigt werden, wenn zu viele Informationen öffentlich gemacht werden. Mit der Versammlung wolle man aber ein Zeichen setzen. Wir sind viele und lassen uns das Gebäude nicht von den Rechtsextremen wegnehmen. Auch deswegen betont Martin Paul, dass es nicht die letzte Versammlung für Diversität bleiben soll.
Wir wollen es nicht hoffen, aber solltet ihr selbst von Diskriminierung betroffen sein, dann könnt ihr euch über die Website der Antidiskriminierungsstelle der Ruhr-Uni über Beratungsangebote informieren. Das Rektorat hält außerdem jetzt noch mehr als sonst alle Mitarbeitenden und Studierenden der RUB dazu an, wachsam zu sein und Vorfälle unbedingt zu melden. Tipp von uns, die Nummern der Leitwarte und vom Begleitservice ganz oben in der Kontaktliste abspeichern für mehr Sicherheit auf dem Campus.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. Your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits?
child and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Es ist 20.30 Uhr. Hier sind die Neuigkeiten aus der Sexwelt.
Mit Marilena Bach. Vergangene Woche wurde P. Diddy mit bürgerlichem Namen Sean Combs in zwei Punkten in Verbindung mit Prostitution schuldig gesprochen. Das schreibt die deutsche Presseagentur. Außerdem haben noch schwere Vorwürfe zu organisierter Kriminalität und Menschenhandel vorgelegen. Diese hat die Jury allerdings zurückgewiesen. Die Haftstrafe könnte pro Tat 10 Jahre bedeuten. Allerdings wird erwartet, dass die Strafe deutlich kürzer ausfällt.
Neuigkeiten.
Die deutschen Fußballerinnen haben gestern 2:1 gegen Dänemark gewonnen, so die Sportschau. Damit haben sie sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Die Tore haben Sjoerd Nyske in der 56. Minute und Lea Schüller in der 66. Minute durch einen Elfmeter geschossen. Parallel hat Schweden gegen Polen gewonnen, weshalb die Däninnen raus sind. Das nächste Gruppenspiel für Deutschland wird gegen Schweden sein.
Neuigkeiten.
In Budapest haben über Zehntausende an einer Pride-Parade teilgenommen. Das berichtet ZDF heute. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte Veranstaltungen dieser Art eigentlich verboten. Viele haben die Parade auch besucht, um für Menschenrechte in Ungarn einzutreten, sodass die Veranstaltung extrem politisch aufgeladen war. Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Kuracsol, hat die Parade zu einer offiziellen Feier erklärt. Seine Begründung, so gelte das Versammlungsrecht nicht, Somit brauche die Parade auch keine Genehmigung der Polizei.
Neuigkeiten, Neuigkeiten.
Eine schwedische Studie hat einen Zusammenhang zwischen Endometriose und Kindheitserfahrungen gefunden, so der MDR. Bei Endometriose wächst Gewebe ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter, was mit starken Schmerzen verbunden ist. Die Studie hat mehr als 1,3 Millionen schwedische Frauen im Alter von 24 bis 52 umfasst. Zum Zeitpunkt der Studie waren 24.000 der Frauen bereits mit Endometriose diagnostiziert. Die Forschenden haben geprüft, ob bei diesen Frauen traumatische Erfahrungen in der Kindheit aufgetreten waren. Bei den untersuchten Risikofaktoren zeigte sich ein um 20% gesteigertes Erkrankungsrisiko.
Ich seh deinen Menschen, für den würde ich meine Seele verpfänden oder einen dieser Songs schreiben, die man von mir kennt. War nicht immer leicht für mich zu definieren, was Liebe ist, aber immer wenn ich dich sehe, fühle ich es. Baby, ja, ich lüge nicht, nein, weil ich für dich brenn, ich für dich brenn. Keine Zweifel, alle Ängste sind so leise, deine Hände berühren meine, ich weiß endlich, was die meinen. Sicher kein Prof dieser Welt könnte mir erklären, wie sich Liebe verhält. Ich habe Scherben aufgesammelt von mir und von dir und besitzen sie zusammen. Dafür muss ich nicht studieren. Das Rasen in der Brust kaum zu ertragen. Angekommen, dein Name, ich habe endlich keine Frage.
Na, was für ein Hund bellt hier. Achtung, nicht erschrecken. Das ist Madli. Zumindest könnte sie so klingen, denn vielleicht ist sie ein bisschen freundlicher. Madli ist ein Bernhardiner-Welpe und selbst für einen Welpen ziemlich plüschig. Denn sie ist das EM-Maskottchen der Schweiz. Ihr Name ist angelehnt an Madeleine Boll, die als erste Schweizer Lizenzspielerin in die Geschichte eingegangen ist. 1965 hat sie sogar mit den Junioren des FC Sion gegen Galatasaray Istanbul gespielt, weil der zuständige Funktionär sie für einen Jungen gehalten hat. Madli soll für Fairplay, Freundlichkeit und Treue stehen und trägt die Rückennummer 25. Und ja, seit letzter Woche ist Madli offiziell im Einsatz. 16 Teams kicken bis zum 27. Juli noch um den Titel. Mit dabei natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft, die sich nach dem verlorenen Finale 2022 gegen England so einiges vorgenommen hat. Grund genug, mal bei uns auf dem Campus nachzufragen. Schaut ihr die Spiele eigentlich an?
Also ich finde das super. Frauenfußball ist ja jetzt nicht so frequentiert wie Herrenfußball und ich finde es aber gut. Also ich habe auch gesehen an der Uni Münster, die machen auch ein Tippspiel zum Beispiel. Das finde ich auch eine ganz coole Idee, dass man einfach, also ich finde es generell cool, Fußball, Sommer ist ja immer schön und dann kann ich mir bestimmt auch das ein oder andere Spiel gut vorstellen, mal anzugucken.
Ja, safe.
Mal reinschauen auf jeden Fall.
Ich würde es mir angucken.
Also bei meinem Freund in der WG findet auch Public Viewing statt von jedem Spiel.
So ist es richtig. Echtes Highlight dieses Jahr. Außerdem, alle Spiele sind kostenlos im Free-TV zu sehen. Während viele sich da bei der Männer-WM 2026 über exklusive Streaming-Rechte ärgern werden, da werden nicht alle einfach so gezeigt, da setzt man bei der Frauen-EM auf Sichtbarkeit und breite Zugänglichkeit. Was sagt ihr dazu?
Also das finde ich richtig nice. Vor allem, wenn man sich die Pay-Gap da anschaut, sagt man ja auch immer, ja, Frauenfußball wird ja nicht so groß aufgelegt wie das Männerfußball sozusagen und versucht man ja damit auch deswegen deren Lohn, weil der geringer ist, damit zu verargumentieren.
Finde ich cool.
Also finde ich besser, ist ja bei den meisten Sportarten eigentlich so, dass man gratis irgendwo dazuschalten kann. Ich finde es auch cool, dass das so offen ist, dass man halt die Möglichkeit hat, sich das überhaupt mal anzuschauen, weil vom Frauenfußball hört man irgendwie deutlich weniger als vom Herrenfußball.
Es wird Zeit, weil im Moment weiß man ja gar nicht, ich mache es nicht, 300 Euro im Monat bezahlen, um alle Streamingdienste zu haben. Der eine kommt auf DAZN, der andere kommt auf Sky. Sky geht jetzt zu RTL, andere auf Amazon Prime. Es ist nicht mehr für einen Sportbegeisterten, ist es nicht mehr schön.
Das ist wohl wahr. Aber Zugänglichkeit für alle, ich glaube, das kann man eigentlich nur gut finden, oder? Was denkt ihr denn über das Gastgeberinnenland? Welche Assoziationen weckt es bei euch? Geht es nur um Käse und Neutralität oder spielt auch der Fußball in der Schweiz eine Rolle?
Ist es cool, dass es jetzt in der Schweiz ist, vor allem wenn man das mit Neutralität verbindet.
Ja, die Alpen und ein gutes Gehalt.
Bei der Schweiz denke ich an schöne Berge und vielleicht etwas kühleres Wetter als hier gerade in der Stadt. Aber Schweiz, reiches Land, würde ich gerne mal hin.
Und ich denke schon, dass einige dann auch anreisen werden und dass sich dann eine gute Stimmung bildet.
Falls ihr es nicht tut, genug Public Viewing-Möglichkeiten gibt es ja. Die Meinungen zur EM sind vielfältig, aber ich glaube, sie hat auf jeden Fall Potenzial, ein echtes Sommer-Highlight zu werden. Wenn alle Spiele frei empfangbar sind, dann gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, nicht wenigstens mal reinzuschauen. Wie stark das Turnier am Ende dann wahrgenommen wird, bleibt abzuwarten. Das Interesse ist auf dem Campus auf jeden Fall da. Wer sind eure Favoritinnen für diese EM? Deutschland oder doch die Konkurrenz? Erzählt es uns auf Insta oder per Mail an studio@ctdasradio.de.
WM, alle gut drauf, ich will das doch auch. Ich will schreien, ich will ein Fan sein. Ich hab fremde Typen ins Panini geklebt, am TV-Gerät das Golden Gate vom Bierhaus erlebt. Doch alleine sing ich, ich schau Fußball an und seh, wie die Spieler spielen. Benutzen ihren Fuß, um die Pille zu zirkulieren. Euer Herz ist aus Ball, meins ist aus Fleisch. Ich wär so gern ein Fan, darum sing ich im Chor für mich ein Forever Walk Alone. 74, 90, 2010 ist das die Postleitzahl der WM. Und wer ist hier wer und wer ist hier faul? Ich will dabei sein, wenn ihr Gegner ausbuht. Tabaka waka im Blut, Takuro seh das als Hut. Tiki taka balla balla. Und dann sing ich ganz allein. Ich schau Fußball an, ich schau Fußball und seh, wie die Spieler spielen. Sie benutzen ihren Fuß, um die Pille zu zirkulieren. Euer Herz ist aus Ball, meins ist aus Fleisch. Ich wär so gern ein Fan, darum sing ich im Chor. Für mich ein Forever Walk Alone. Ihr kaut Nägel, ich kaut Chips. Denn das Spiel klingt so für mich.
Ein Mann mit Gelfrisur tritt den Ball. Jetzt hat ein tätowierter Mann den Ball. Es passiert gar nichts. Es passiert schon wieder gar nichts. Oh, jetzt rennt der tätowierte Mann mit dem Ball weg. Tritt er den Ball? Tritt er den Ball? Ja, er tritt den Ball. Langweilig, langweilig. Jetzt zieht der tätowierte Mann sein Hemd aus und lacht. Und jetzt wird das Langweilige noch einmal gezeigt. Nur langsam. Oh, wie langweilig.
Ich schau Fußball an. Spieler spielen, sie benutzen ihren Fuß, um die Pille zu zirkulieren. Euer Herz ist aus Ball, meins ist aus Fleisch. Ich wär so gern ein Fan, darum sing ich im Chor für mich ein Forever.
Klaas schaut Fußball und ja, hat da eigentlich gar nicht so richtig Ahnung von. Aber auch diese Männer gibt es, glaubt mir. So fühle ich mich wohl, mich auszudrücken. Zu lieben, wen ich lieben möchte und zu wem ich mich hingezogen fühle. Das hat die US-amerikanische Sängerin Fletcher mal in einem Interview gesagt. Und manchmal, da scheint sie an nichts anderes denken zu können als an Girls, Girls, Girls. Sonst hätte sie jedenfalls wohl nicht einen Song darüber geschrieben. Pia Ostermann hat mal ganz genau hingehört.
Verstohlene Blicke, Berührungen, der erste Kuss und die Bestätigung der eigenen Sexualität. Diese Coming-of-Age-Story beschreibt der Song Girls, Girls, Girls von Fletcher. Mit diesem Song hat Fletcher versucht, ihre eigene frauenliebende Erfahrung zu verarbeiten. Sie sagt, Girls, Girls, Girls is the freedom and the celebration I've been craving my whole life and a way for me to share my own perspective and journey. Der Song ist dem ersten Kuss gewidmet. Etwas, was in der Jugend die aufregendste Sache ist, die man als Teenie durchmachen kann. Doch mit Girls, Girls, Girls wird von Fletcher eine neue Symbolik eröffnet, weil ihr erster Kuss mit einer Frau ihre Identität bestätigt. Queere Personen sind auch ohne Erfahrung mit verschiedenen Geschlechtern queer. Trotzdem verdeutlicht der Song die Bedeutung vom ersten Kuss mit dem gleichen Geschlecht. Das Intro beginnt mit einem sachten, gesungenen Girls, I got girls, only girls going wild in my mind. Nachts begegnet Fletcher ihrem Gegenüber, die Fremde wird als Masterpiece Hanging in a Corner bezeichnet und die beiden nähern sich an. Das Pärchen spricht miteinander, sie streichen sich die Haare hinters Ohr, bis die beiden sich küssen. Im Pre-Chorus, der musikalisch hervorgehoben ist, singt Fletcher I knew right then, right there, it was so cinematic. Dann stoppt die Musik ganz kurz, um der Aussage I told my mom it's not a face den Effekt zu geben. Der Chorus nimmt dann die I kissed a girl Melodie von Katy Perry auf, die textlich leicht umgedichtet wird. Fletcher erklärt, wieso sie dieses Sample benutzt hat. I remember my mom was dropping me off at school one day in 2008 and I kissed a girl came on the radio. I had this moment in my head where I was like, I think I might like girls. In a lot of ways, the song really marked the beginning of a lifelong journey of self-exploration and coming into my queerness and learning how to express my truth in a bold and unapologetic way. Fletcher gibt dem Song jedoch eine ganz neue Tiefe, die der Song von Katy Perry nie hatte, weil dieser nur auf einer betrunkenen Neugierde beruhte und keine Aufruf zur sexuellen Umorientierung hat. Während Fletcher selber queer ist, dem Thema die Ernsthaftigkeit zurückgibt und zugleich auf eine spielerische Art verwirklicht hat. Girls, Girls, Girls von Fletcher endet mit I kissed a girl, no surprise, I really, really liked it, was den Song zu einer Pop-Hymne für alle frauenliebenden Frauen macht.
Hanging like a masterpiece. You're dancing with all your best friends. Or maybe you could spend a song with me. And a tight t-shirt, I can see what's underneath. Talking over speakers, you leaning close to me. You tuck my hair behind my ear. I put my finger through the loop of your jeans. I knew right then, right there, it was so cinematic. Because it started to rain and I said, oh my God, your body's speaking my language. I told my mom it's not a phase, cause I kissed a girl. Come back. I knew right then, right there, it was super dramatic. Because it started to rain, and she said, oh my God, your body's speaking my language. Go tell your mom it's not a phase, cause.
Girls, 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 girls,
no surprises. I really, really liked it.
Na, wie lange braucht ihr morgens so zum Fertigmachen? 10 Minuten oder doch eher eine Stunde? In einer bestimmten Szene ist unter 3 Stunden eher nichts drin beim Drag. Wie sich Drag entwickelt hat und warum es sich lohnt, dafür stundenlang vor dem Spiegel zu sitzen, erklärt jetzt Fiktivreporterin Greta Hettesheimer.
Das X und Y.
Heute werfen wir einen Blick auf eine bunte, kreative und ausdrucksstarke Kunstform, die eng mit der LGBTQIA+-Community verbunden ist. Drag. Drag ist viel mehr als schrilles Make-up und auffällige Outfits. Es ist eine Performance-Kunst, bei der Menschen spielerisch mit Geschlechterrollen umgehen. Drag-Queens, meist Cis-Männer, die sich in ausladender weiblicher Weise stylen, und Drag-Kings, Frauen, die männliche Rollen übernehmen, nutzen Mode, Tanz, Gesang und Comedy, um zu unterhalten und zu provozieren. Drag-Queens tragen oft ausladende, glamouröse, große Perücken, aufwendige, auch teilweise selbstgenähte Outfits und oft hohe Schuhe. Ihr Look ist meist bunt, glitzernd und dramatisch. Drag-Kings stellen oft Männlichkeit bewusst überzeichnet dar. Mit konstruierten Gesichtszügen, künstlichem Bart oder Schnurrbart, maskuliner Kleidung und selbstbewusstem Auftreten. Der Look ist oftmals kantig und cool, spielt mit den Stereotypen von männlicher Stärke und dem Macho-Charme. Die Ursprünge von Drag reichen weit zurück. Schon im Shakespeare-Theater haben Männer Frauenrollen gespielt, weil Frauen damals nicht auf die Bühne durften. Das Verkleiden der Männer in Frauenkleidern war also damals im Theaterkontext normalisiert, außerhalb der Schauspielerei jedoch nicht akzeptiert. In der heutigen Form ist Drag aber vor allem mit der queeren Subkultur und dem Kampf um Sichtbarkeit und Gleichberechtigung verbunden. Besonders bekannt wurde Drag durch die Ballroom-Kultur in den USA der 1980er Jahre und durch Persönlichkeiten wie RuPaul, der mit seiner Show RuPaul's Drag Race das Genre international populär gemacht hat. Doch Drag ist nicht auf Stars beschränkt. Es lebt in der lokalen Szene, auf kleinen Bühnen, in queeren Bars und auf Pride Parades. Hinter jedem Drag-Charakter steckt viel Arbeit, Kreativität und auch oft Mut, denn nicht überall wird diese Ausdrucksform akzeptiert. Drag hinterfragt gesellschaftliche Normen, dekonstruiert Geschlechterklischees und schafft Raum für queere Lebensrealitäten. Es ist laut, stolz und vor allem eins, ein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung.
Für Drag braucht's also ein bisschen Mut und natürlich auch einiges an Accessoires. Wenn ihr das nicht habt, kein Problem. Im Oval Office am Schauspielhaus Bochum werden immer wieder mal Drag-Workshops angeboten. Da könnt ihr euch an einem entspannten Nachmittag einfach mal ausprobieren, inklusive Disco-Kugel und Wigs.
As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some virgin of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Season of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink
alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half. That'll have to do, have to do.
Noah Kahan, Stick Season, hier bei Fiktiv um 20.51 Uhr. Ja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal hören wir uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen am 23. Juli ab 20 Uhr hier auf CT. Da habe ich auch wieder schon einiges, was ich euch teasern kann. Wir haben zum Beispiel eine Rezension dabei zum Buch Invisible Women. Außerdem bekommt ihr ein längeres Interview auf die Ohren. Ich habe nämlich mit Anna Brustio gesprochen. Anna hat vor ein paar Monaten die Petition für mehr Sicherheit im Rupp-Parkhaus gestartet. Und seitdem ist ganz schön viel passiert, aber was die Maßnahmen im Parkhaus angeht, leider nicht genug, sagt Anna. Dazu also in zwei Wochen mehr. Jetzt stehen hier aber im Studio, bevor ihr abschaltet, schon Jan und Nick in den Startlöchern. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Was gibt's denn heute bei euch bei Kultimativ so zu hören?
Ja, wir haben eigentlich ein großes und ein kleines Thema für euch bei Kultimativ, nämlich heute. Das große Thema hat Nick mitgebracht. Und zwar, Nick, worüber... Hau raus, komm.
Ich hau raus. Das große Thema ist eine der größten Größen unserer aktuellen Literaturwelt, und zwar Stephen King, ein Autor, den ich irgendwie für mich entdeckt habe, wie, keine Ahnung, aber Millionen andere Menschen auch. Und zwar geht es im Genaueren um Carrie, sein Debütroman, weil bei Kultimativ mögen wir Debütromane. Und im Gemeineren dann einfach darum, wie wirkt King auf einen, wie schreibt King, was macht King? Warum sollte man King vielleicht lesen? Oder vielleicht auch nicht?
Ja, cool. Carrie steht bei mir auch im Bücherregal, muss aber zugeben, habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, wenn ich gleich bei euch zuhöre, werde ich aber nicht gespoilert.
Du wirst leider vielleicht doch ein bisschen gespoilert.
Okay, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Ich höre natürlich trotzdem zu, aber vielleicht halte ich mir dann für die 30 Sekunden, in der ihr vom Ende spricht, kurz die Ohren zu.
Wir haben auch noch, um jetzt noch das kleine Thema kurz anzuteasern, ich war vor zwei Wochen bei der Open Stage hier am Musischen Zentrum bei uns an der RUB und werde ein bisschen über meine Erfahrungen und die Auftritte dort berichten. Das war nämlich sehr, 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 sehr großer Spaß dieser Abend, deswegen bleibt unbedingt dran.
Open Stage, kann ich mir darunter vorstellen, Impro-Theater? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Open Stage bedeutet im Endeffekt, jeder kann da hinkommen und was machen, worauf er Bock hat. Also ob es jetzt Musik ist, ein Theaterstück, irgendwie eine Einzelkünstler-Performance, ein Vortrag halten, der Kreativität ist da frei im Lauf gesetzt.
Cool. Bunter Abend haben wir das früher im Feriencamp genannt. Erinnert mich so ein bisschen daran.
Es war auf jeden Fall ein sehr bunter Abend. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Sehr cool. Ja, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal dran zu bleiben. Das klingt auch nach einer bunten Sendung, die euch da erwartet. Viel Spaß gleich, Nick und Jan.
Yin.
Ying und Yang.
Also, so kann man uns auch nennen, ja?
Ja, schwarz und weiß habt ihr heute an. Das passt so perfekt.
Stimmt, richtig. Oh, wow. Wir beide kriegen es auch irgendwie immer hin.
Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ist komisch. Naja, okay.
Also, viel Spaß euch gleich. Ich höre auf jeden Fall rein. Ihr solltet das auch tun. Ich verabschiede mich aber für heute. Egal, wie ihr euren Abend verbringt, macht's euch schön. Hier ist jetzt noch Animal Collective mit Love on the Big Screen.
Love, there on the big white screen. Let them be.